Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und die Ursachen von Kriminalität. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. Unser Teaser zu Beginn war mal sowas wie Verbrechen ist Grusel und Faszination zugleich. Und das heutige Thema zeigt das ganz besonders eindrücklich, finde ich. Weil die Tötungsrate im Leben und im Fernsehen, also der zur Unterhaltung genutzten Zeit, doch ziemlich voneinander abweicht. Wenn man nämlich fernschaut, ja, ich beschränke mich jetzt mal kurz aufs analoge Programm, ich weiß, es tun viele nicht mehr, aber die Zahl gibt es halt nur zum Fernsehen, dann wird nämlich die Frage, wie oft in Deutschland getötet wird, sehr unheimlich beantwortet. Es wird im Fernsehen mehrmals pro Stunde getötet. Im Jahr 2015 hat mal ein Journalist allein im Programm von ZDF und ZDF Neo, also nur zwei Sender, mehr als 4.500 Morde in dem Jahr gezählt. In Wirklichkeit sind es übrigens weniger als 300 vollendete Morde im Jahr in Deutschland. Aber zu den Statistiken kommen wir dann noch.
Wir sprechen heute also über Tötungsdelikte und da gibt es unterschiedliche Straftatbestände, die da relevant sind. In den Unterhaltungsmedien wird immer oft von Mord gesprochen. Aber zu den Tötungsdelikten gehört nicht nur der Mord, sondern auch der Totschlag, Tötung auf Verlangen und fahrlässige Tötung. Oftmals wird das ein bisschen falsch verstanden, gibt es so das Bild, dass Totschlag irgendwie so eine fahrlässige Tötung oder so etwas wäre. Aber eigentlich ist der Totschlag der, in Anführungsstrichen, Normalfall. Beim Totschlag geht es schon um einen intendierten Tod, also jemand will eine andere Person vorsätzlich töten. Strafverschärfend ist dieser Totschlag, wenn bestimmte Merkmale hinzukommen, dann kann aus einem Totschlag nämlich ein Mord werden. Und strafmildernd wirkt sich aus, wenn es um Tötung auf Verlangen geht oder Totschlagsdelikte in minderschweren Fällen. Gemeinsam ist den vorgenannten Straftatbeständen, dass sie Verhaltensweisen erfassen, die sich unmittelbar gegen das Leben eines Menschen richten. Jetzt hatte ich gerade schon über diese Merkmale im Sinne von Mord gesprochen. Da richten wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen genaueren Blick drauf. Also damit wirklich ein Totschlag zum Mord wird, muss zusätzlich zur vorsätzlichen Tötung ein Mordmerkmal vorliegen, welches das Unrecht der Tat besonders verwerflich macht. Man spricht in diesem Zusammenhang von Mordmerkmalen. Das ist so etwas wie Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier oder sonstige niedrige Beweggründe oder Zwecke, insbesondere auch der Mord zur Ermöglichung oder Verdeckung einer anderen Straftat.
Vielleicht hilft nochmal beim Verständnis, was jetzt eine sehr juristische Einordnung war, wenn man sich so eine pragmatische fünfstufige Schwereeinteilung der Delikte nach Schuld und Strafwürdigkeit anschaut, die Kreuzer einmal aufgestellt hat. Sagt, es gibt also zum einen die fahrlässige Tötung, dann gibt es die fahrlässige Tötung im Einverständnis mit dem Opfer, zum Beispiel Sterbehilfe, dann die vorsätzliche Tötung im Affekt oder Konflikt im sozialen Nahraum, von dem wir im Zusammenhang mit Gewalt auch schon ganz viel gesprochen haben. Dann gibt es die vorsätzliche Tötung aus der Distanz, also im Sinne jemand, der nicht sozial mit einem schon bekannt war. Und schließlich die Serienmassen- oder Völkermorde. Letztere betrachten wir in der heutigen Folge nicht. Wenn man sich jetzt fragt, wie häufig kommt eigentlich so eine Tötung vor? Wie oft ist das in der Welt? Dann kann man sich die Global Study on Homicide der UN einmal anschauen. Und da hat mich tatsächlich überrascht, wie doch die Häufigkeit von individuellen Tötungsdelikten im Vergleich zum Opferwerden bei Krieg oder Terror, ja, was es überhaupt für einen Vergleich darstellt. Im Jahr 2017 sind weltweit fast 500.000 Menschen, 464.000, durch individuelle Tötungsdelikte zu Tode gekommen. Also Totschlag, Mord etc. Im gleichen Jahr sind aber, das ist jetzt in Anführungszeichen, nur im Vergleich ist es ein Nur, 89.000 Menschen wurden Opfer kriegerischer Auseinandersetzungen und 26.000 Menschen Opfer terroristischer Gewalt. Also ist tatsächlich die Tötung zwischen Individuen ist die weitaus höher als die anderen Formen. Und die Zahl ist in den letzten Jahren weltweit auch stark gestiegen. 1990 waren es weltweit noch 362.000 Tote durch individuelle Tötungsdelikte. Und jetzt, wie gesagt, fast schon 500.000. Da muss man allerdings wieder aufpassen. Mehr Tötungsdelikte ja, aber hier muss man wieder gucken, dass die Grundgesamtheit sich vergrößert hat. Es gab einen sehr großen Bevölkerungszuwachs. Und wenn man sich nämlich die weltweite Opferrate pro 100.000 Einwohner jährlich errechnet, dann zeigt sich, dass 1993 7,4 Menschen von 100.000 Menschen Opfer eines Tötungsdelikts wurden und 2017 in Anführungszeichen nur 6,1 Menschen. Also relational ist die Zahl zurückgegangen, absolut ist sie aber gestiegen.
Und wenn man jetzt nochmal weiter zurückguckt und sich anschaut, wie ist denn so die Historie, dann sieht man, dass die Tötungsraten für Individualtaten von Mord und Totschlag in West- und Mitteleuropa nach Schätzung der Daten vor 1850 seit gut 600 Jahren fallen. Im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit liegen in Europa Tötungsraten vor, die mit den heutigen Höchstwerten im Mittelamerika gleichzusetzen sind. Seit 1850 ist nachweisbar ein Rückgang dokumentiert und das geht einher mit einer besseren Etablierung des staatlichen Gewaltmonopols und der Strafverfolgung, eine Verbesserung der sozialen Sicherheit der Bevölkerung, auch dass das allgemeine Schul- und Ausbildungswesen ausgebaut und etabliert wurde und dass wir die Einbeziehung der Besitzlosen in industrielle Arbeitsprozesse zu verzeichnen haben. Das führte zu einem Wandel des Selbstkonzepts des europäischen Menschen und zu einer Abnahme des Fatalismus, einer Stärkung von Konzepten individuellen Erfolgs, individueller Verantwortung in einer kooperativen Bürgergesellschaft.
Wie oft wird denn jetzt aber in Deutschland getötet? Jetzt haben wir so den großen Aufriss gemacht und jetzt würde ich es doch gerne mal konkret machen. Erstmal vielleicht, was müsste man erwarten, um im Durchschnitt der Welt vielleicht zu liegen? Wenn man jetzt mal Berlin nimmt und sagt, es müssen dort im Jahr, um dem europäischen Durchschnitt entsprechen, 114 Tötungsdelikte vorkommen. Um dem amerikanischen Durchschnitt zu entsprechen, müssten 654 Tötungsdelikte vorkommen. Aber die tatsächliche Quote für Mord und Totschlag lag 2017 bei 95 getöteten Menschen. Das entspricht also nur 2,5 pro 100.000.
Also liegt Berlin unter dem europäischen und amerikanischen Durchschnittswert.
Genau. Rein statistisch kann man also sagen, dass Deutschland ein Land ist, in dem wenig Tötungsdelikte stattfinden. Und gerade wenn man sich diese internationalen Studien anschaut, dann sieht man tatsächlich, dass es da in anderen Regionen der Welt sehr viel höher ist. Vielleicht hängt auch damit wieder zusammen diese Frage, warum hören wir so gerne Krimis, Podcasts etc.? Weil eigentlich können wir uns relativ sicher sein, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir Opfer eines Tötungsdeliktes werden. Und aus so einer Distanz kann man sich sowas ja ganz gut angucken und sich gruseln.
Hab ich auch gerade dran gedacht, das ist ja so eine These aus dieser Forschung zu True Crimes, dass es auch deswegen vielleicht in Deutschland so erfolgreich ist, weil es eigentlich auch so fern ist. Wenn es Teil unserer Lebensrealität wäre, dann würden wir uns das wahrscheinlich nicht dauernd noch als Unterhaltungsformat Sonntagabend anschauen. Schaut man in die PKS, also betrachten wir das Hellfeld, dann sehen wir, dass für 2022 die PKS insgesamt 2236 Straftaten anzeigt, die Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen beinhalten. Hierunter sind aber auch Versuche und das nicht zum unerheblichen Anteil. 77% sind Versuche. Schaut man auf die Opfer, dann zeigt sich, dass die vollendeten Taten sowohl Männer als auch Frauen gemessen daran, wie häufig sie in der Grundgesamtheit vorkommen, ungefähr gleich treffen. Aber versuchte Mord-Totschlagsdelikte erleben Männer deutlich öfter als Frauen und insofern sind sie auch insgesamt sowohl von Versuchvollendung insgesamt deutlich häufiger davon betroffen als Frauen.
Normalerweise sagen wir jetzt an dieser Stelle immer was über das Dunkelfeld, weil wir sagen, okay, wir gucken jetzt in Studien, was sagen eigentlich Männer? Menschen, wenn wir sie befragen, wurden sie Opfer oder haben sie eine Tat selbst begangen? Hier treffen wir aber auf ein Problem. Wir stoßen nämlich auf das sogenannte absolute Dunkelfeld. Davon spricht man bei Straftaten, die eben weder der Polizei bekannt noch angezeigt werden, also erstmal ganz typisch fürs Dunkelfeld, aber auch zweitens im Rahmen der Dunkelfeldforschung so gut wie nicht erfasst werden können. Das jetzt hier aus zwei Gründen. Zum einen, weil ein Täter oder eine Täterin bei einer Befragung bei allen Verschwiegenheitszusicherungen, die wir ihm oder ihr machen, nicht angeben wird, dass er jemanden oder sie jemanden getötet hat. Und das zweite große Problem, wir können die Opfer gerade vollendeter Tötungsdelikte ja gar nicht mehr fragen. Und insofern kommen wir hier mit dieser Art von Forschung, mit der befragenden Forschung, ganz klar an unsere Grenzen.
Jetzt könnte man aber sagen, na gut, aber wenn jemand Opfer wird, also getötet wird, dann fällt das doch auf. Also wenn ein Mensch einfach so verschwindet oder auch eine Leiche irgendwo auftaucht, dann wird das doch aber trotzdem der Polizei immer offenkundig.
Ja, allerdings geht man davon aus, dass im sozialen Nahraum doch ein erheblicher Anteil nicht erkannter Fälle da ist. RechtsmedizinerInnen monieren die teils nicht sehr tiefgehend praktizierte Leichenschau. Die müsste nämlich eigentlich nicht natürliche Todesfälle aufdecken, tut das aber in der Realität nur relativ selten. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass bei einer Leichenschau Tötungen fälschlicherweise als natürliche Todesfälle eingestuft werden, obwohl eigentlich ein Tötungsdelikt dahinter steht.
Wenn man sich auch so Kontexte wie zum Beispiel im Altenheim vorstellt, kann man sich ja auch gut denken, dass sowas vielleicht da auch noch mal leichter passiert, ja, weil es auch nahe liegt, dass die Person auch so bald gestorben wäre.
Oder auch ein zu Hause verstorbener älterer Mensch, dass dann eben der Arzt, die Ärztin denkt, naja, ist ja logisch, war zu erwarten und dann gar nicht mehr tiefergehend darauf eingeht. Also gerade so Alter oder Vorerkrankung spielt da wahrscheinlich eine Rolle.
Ja, das wären auf jeden Fall Bereiche, wo es nahe liegt, zu vermuten, dass wir da doch ein größeres Dunkelfeld haben. Es gibt eine Studie von der Uni Münster, die sich 13.000 Todesfälle angeschaut hat und die haben 350 Todesfälle herausgefiltert, die in ärztlicher Leichenschau als natürlich eingestuft wurden. Und dabei wurde festgestellt, dass 92 dieser Fälle nicht natürlich waren. Darunter waren Unfälle, Suizide, Tötungen. Im Ergebnis war jeder vierte Fall nicht natürlich. Wenn man das jetzt hochrechnet auf die Gesamtzahl gerichtlicher Obduktionen von ca. 18.000 pro Jahr, dann geht man davon aus, dass ca. 17 Tötungsdelikte in einer Untergruppe von etwa 500 Todesfällen vorkommen, welche im Vorfeld als natürlich klassifiziert waren.
Damit kann man also annehmen, dass einem registrierten Tötungsdelikt 2 bis 3 nicht entdeckte Fälle gegenüberstehen. Wir sind immer sehr kritisch, was so die Relation von Hellfeld zu Dunkelfeld angeht. Und so eine Weisheit der Kriminologie ist eigentlich immer zu sagen, wir können es nicht wissen, weil das Dunkelfeld eben zu, wir wissen nichts darüber, deshalb können wir auch nicht sagen, was ist die Relation zum Hellfeld. Aber in diesem Punkt, wo der Tod ja tatsächlich final feststeht, hat diese Studie in der Hinsicht schon eine Aussagekraft und ja, zumindest für diesen Moment ist es sehr interessant zu sehen, dass da möglicherweise sehr viel Unentdecktes bleibt. Und es setzt dann ja auch nochmal die Aufklärungsquote irgendwie ein anderes Licht, finde ich. Also wenn Dinge bekannt werden, klar, dann werden sie aufgeklärt, aber eben die Hürde ist hier eine andere. Werden die Dinge denn überhaupt bekannt? Weg von den Zahlen nochmal zu den spezifischen Merkmalen von Tötungsdelikten. Was wissen wir über TäterInnen und Tötungsdelikte? Die TäterInnen sind seltener vorbestraft als hierzu TäterInnen anderer Delikte und in 2/3 der Fälle sind sie mit dem Tatopfer verwandt oder bekannt. Wir sind also wieder, Stichwort sozialer Nahraum, spielt hier auch wieder eine ganz große Rolle und entsprechend ist dann der Hintergrund für die Tötung auch häufig ein sich zuspitzender Konflikt, Eifersucht oder finanzielle Probleme. In der Mehrzahl gab oder gibt es eine aktuelle oder vorangegangene intime Beziehung. Man spricht dann also von einem Intimizid, wenn man seinen Partner oder Partnerin oder auch ehemaligen Partner, Partnerin tötet. Diese Menschen sind übrigens unauffälliger als TäterInnen, die nicht im intimen Nahbereich töten. Also wenn man die vergleicht in Studien, dann sieht man, dass die Menschen, die ein Intimizid begehen, vorher weniger auffällig waren.
Ganz normales, angepasstes Leben, waren integriert. Schauen wir jetzt auf diesen speziellen Kontext des Intimizids, also der Tötung des eigenen Partners, Partnerin oder Ex-Partner, Partnerin. Hierbei zeigt sich, dass Tötungsdelikte an Frauen sehr häufig im sozialen Nahfeld passieren. Oftmals sind diesen Taten Beziehungsgewalt vorausgegangen, also kontrollierende Verhaltensweisen. Die Tat wurde angedroht. Wir hatten ja auch in einer Folge zu häuslicher Gewalt das schon mal etwas ausführlicher besprochen. Bei 1/3 der Fällen spielt Alkoholismus eine Rolle. Rund 1/5 der Täter, Täterinnen weisen eine psychische Erkrankung auf. 30% sind vorbestraft. Rund die Hälfte der Fälle finden planvoll statt, fast immer mit einer Waffe. Männer, die Intimpartnerinnen töten, unterscheiden sich von Tätern, die Frauen außerhalb von Beziehungen töten. Sie sind meist besser integriert im Erwerbsleben, haben höheren Lebensstandard als andere Täter und oftmals kein, in Anführungsstrichen, krimineller Hintergrund, sind also sehr unauffällig.
Es gibt eine relativ aktuelle Studie zu inhaftierten MörderInnen, die in Berlin inhaftiert waren. Da wurden Gefangenenpersonalakten und Urteile und auch Gutachten zu 96 Männern und 5 Frauen angeschaut, um ein bisschen was darüber zu erfahren, wer sind eigentlich die Menschen, die töten. Bei den Frauen hat man gesehen, dass es eine war eine Krankenpflegerin, die eine Patiententötung vorgenommen hatte. Bei ihr war als Motiv niedriger Beweggrund und Heimtücke genannt. Die 4 anderen hatten finanzielle Motive, Habgier, Verdeckung von Betrug, Diebstählen oder Unterschlagungen. Und die Opfer bei den Frauen, also von den weiblichen Mörderinnen, waren tendenziell ältere oder schwächere Menschen. Es war in dieser Studie nie der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin. Es waren insofern nur Beziehungstaten, als eben der störende Mensch irgendwie ausgeschaltet wurde, von dem man befürchtet, dass er irgendwas aufdecken könnte. Es war aber auch kein Fall der Tötung eines Familientyrannen dabei, der so klassisch immer als das Beispiel, warum eine Frau einen Mord begeht, geschildert wird.
In der Studie wurden, ja, wie du eben gesagt hast, auch 96 Männer, die jemanden ermordet haben, untersucht. Hier handelt es sich um 109 Opfer. 60 davon waren männlich und In 9 Fällen gab es ein zweites Opfer, in 2 Fällen sogar 3 Opfer. Diese untersuchten Männer stammten zu 47% aus Familien mit Alkoholismus, wobei Drogenmissbrauch der Eltern keine Rolle spielte. Rund 25% wiesen eine Straffälligkeit in der Herkunftsfamilie auf, also da waren Geschwister, Vaterperson, Mutter schon straffällig aufgefallen, und bei 42% gab es innerfamiliär Gewalt. Rund ein Viertel der untersuchten Täter waren in ihrer Kindheit oder Jugend in einem Heim untergebracht. Die meisten, 59%, hatten keine Ausbildung, 92% waren einmal arbeitslos. 21% waren ohne Vorstrafen und circa die Hälfte davon hatte 2 Eintragungen oder mehr im Bundeszentralregister. 25% hatten sogar mehr als 8 Einträge. Vor der Tötung waren bei 41 Probanden Gewaltdelikte verzeichnet, bei 7 Sexualdelikte und bei 67 andere Straftaten.
Bei den Mördern, also bei den Männern, haben die allermeisten eine Tatwaffe eingesetzt, nämlich 90 von 96. Das waren zu allermeist Schusswaffen, danach kamen Messer, dann Strangwerkzeuge, ein Fahrzeug oder diverse sonstige. In 18 Fällen fand vor der Tat eine sexuelle Handlung am Opfer statt. Und was die Täter-Opfer-Beziehung anbelangt, waren die Opfer der Männer zu einem Drittel maximal Fremde. Was die Beziehung zu den Opfern anbelangt, waren nur rund 30% nicht bekannt mit dem Täter vor der Tat. Der Rest waren Bekannte, rund 9% waren Partner, Partnerinnen bzw. 3% Ex-Partner, Partnerinnen.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, der Anteil von Tötungsdelikten an der Gesamtkriminalität in Deutschland ist gering. Häufig finden die Taten im sozialen Nahraum statt. Dies führt sicherlich auch dazu, dass die Aufklärungsquote sehr hoch ist. Allerdings gibt es im Bereich der Tötungsdelikte auch ein absolutes Dunkelfeld. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.